Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich Flaschen trinken und ihr eingeladen seid mitzutrinken. Hallo Chat, hallo Live-Hörerschaft, hallo alle, die jetzt hinterher erst das zweifelhafte Vergnügen haben, mir beim Betrunkenwerden zuzuhören, während Christoph irgendetwas erzählt, von dem ich hinterher nicht mehr weiß, was es war, weil ich zu viel Alkohol zu mir genommen habe. Namens Christoph.
Hallo Holger. Dann gehst du irgendwo in Karlsruhe in Läden, in Weinläden, auf dem Weg nach irgendwo hin und weißt nicht, was du kaufen sollst.
Ja, genau.
Ich erinnere mich noch genau daran.
In Karlsruhe?
Karlsruhe war es nicht, glaube ich. Aber es war irgendwo im Badischen. Ne?
Im Badischen, genau, wo keiner weiß,
was es ist. Im Badischen.
Womit fangen wir an, damit der Chat nicht wieder wartet?
Genau. Wir fangen an erstens damit, wer sozusagen nicht tiefer reingelesen hat, wie man mit den Flaschen umgehen soll. Achtung, Gushing-Gefahr. Ja. Am besten diese Petnats über der Spüle aufmachen,
ja,
und ein Glas dabei haben.
Ja. Ja.
Also ich habe jetzt alle drei aufgemacht und beim Lovejoy, das hatte ich vorher auch schon, ist halt ein bisschen was rausgekommen. Bei den anderen beiden bei mir jetzt nicht. Das kann aber immer passieren.
Ne? Und bei den anderen beiden bei mir auch nicht, beim Lovejoy allerdings auch. Und zwar richtig viel. Also das ist schon ein ordentlicher Schluck, der da...
Ja, genau. Deswegen sollte man echt ein Glas dabei haben, damit man das dann auch trinken kann. Wir fangen an mit dem Aus Petnat Rosé, Cellar de Les Aus.
Dunkle Flasche, ne?
Das ist die dunkle Flasche.
Ich habe Manschetten drum, darum weiß ich, sehe ich das nicht.
Okay. Die dunkle Flasche mit dem rosa Kronkorken und den Vögelchen auf dem Etikett.
Aus.
Genau.
A-U-S.
Aus. A-U-S.
A-U-S.
Ja. Genau, also das ist irgendwie der Cellar de Les Aus. So heißt irgendwie dieser Keller. Warum der jetzt so heißt, weiß ich nicht. Ich kann ja keinen Katalan.
Das ist der Auenkeller, da sind die Weingnome drin.
Ach so. Mhm. Ja, das sind die man nicht stören darf, damit die den Wein machen. Ne?
So sieht's aus.
Und wenn man die stört, sind sie dann auch schnell weg. Ja, genau. Das ist sozusagen der zweite Keller der Familie Pujol Busquets, steht auch oben auf dem Etikett drauf, und darüber sind noch zwei A sozusagen stilisiert. Das steht für Alta Alella. Und Alella ist ein Örtchen ganz in der Nähe von Barcelona. Also Alta Alella ist das, glaube ich, am nächsten gelegene Weingut überhaupt, quasi schon so ein bisschen eingemeindet, Richtung Meer hin, während die anderen Weingüter im Penedès tendenziell eher so ein bisschen mehr Richtung Inland gehen. Und witzigerweise habe ich dieses Weingut schon kennengelernt, damals, als mein Onkel Michael noch den Bioladen hatte. In den 90ern sind 1991 haben die sich gegründet und ich glaube, so ein paar Jahre später hatte der das schon im Laden. Die machen eigentlich so klassische Cava, ne?
Okay, damals gab es aber noch nicht so viel Bio-Zeugs, oder? So als Wein.
Nee, nicht so viel, aber die waren eben recht früh dabei. Und sind eben dabei geblieben und haben dann vor so ein paar Jahren, haben die eben neben diesen eher klassischen Cava und so ein bisschen Stillweine machen die auch, haben die sozusagen diesen Keller noch gegründet, wo die dann eben eher so experimentelle Sachen machen und eher so Natural-Geschichten. Also das, was wir heute trinken, Petnat, das ist ja sozusagen, wenn man so will, der Schaumwein der Natural-Szene, wenn man so will. Ja. Also irgendwie, ja, genau. Gibt's schon ewig lange, das Ding.
Echt?
Ist ja eigentlich die Abkürzung für Petillon Naturel, also für natürliche Bläschen.
Ja, aber ich dachte, das wäre relativ neu, das Zeug. Also
ja, unter dem Namen Petnat sozusagen.
Also
ich sag mal, das hat halt als Petnat so ein Revival erlebt. Ne?
Ja.
Also es ist im Prinzip die älteste Form, Schaumwein zu machen. Ja? Okay. Das nennt man eigentlich Méthode Ancestral oder Méthode Rural, hat man das so in den letzten Jahrzehnten genannt. Also die alte, ne, oder die ländliche Methode.
Ländliche Methode.
Ne?
Bäuerliche.
Die bäuerliche Methode, ja genau. Also die Bläschen sind da auch ein bisschen grober und so, weil das grenzt sich sozusagen hier ab zur Methode traditionell, die man früher Methode Champenoise genannt hat, wo ja eine zweite Gärung in der Flasche oder im Tank stattfindet.
Das heißt,
das passiert hier nicht.
Petnat ist nur einmal gegoren.
Genau, Petnat wird sozusagen gärend auf die Flasche gefüllt
Ja.
und gärt dann auf der Flasche weiter. Während ja ein dieser Methode traditionell Schaumwein, wo eben so ein klassischer flaschenvergorener Sekt oder ein Champagner oder Cremant entsteht, da gärt der Grundwein ja komplett durch. Und der trockene Wein wird dann eben auf die Flaschen gefüllt mit einem weiteren Zusatz an Hefe und Süße, also Zucker, so ein bisschen, sodass die Hefe wieder was zu verarbeiten hat. Und genau, da kommt dann auch ein Kronkorken drauf, während der Zeit, während der, ich sag mal, der Champagner jetzt im Keller liegt, und dann liegt er da ein paar Jahre und dann wird der ja gerüttelt. Und ja, früher von Hand, heute meistens mechanisch, aber auch nicht immer, je nach Winzer. Und dann geht ja dieser ganze Hefefropfen geht dann in den Hals rein, und wenn der dann dort angelangt ist, dann wird sozusagen dieser Hals vereist, die Flasche geöffnet, sodass dann diese Hefe vereist rausplöppt, und dann wird die Flasche ja neu gefüllt, also wieder aufgefüllt, und zwar dann mit einer sogenannten Versanddosage. Oder eben einfach
Dosage. Ich glaube, das hast du auch noch nie erzählt.
Ja. Ja, man sagt meistens Dosage, aber eigentlich heißt es Versanddosage, weil sozusagen der Wein dann eben mit dieser Dosage versendet oder verschickt wird. Und mittlerweile gibt es ja zunehmend häufiger Schaumweine, die eben komplett Brut Natur gefüllt werden. Da kommt dann also keine Dosage rein, da wird der Wein nur die Flasche wieder aufgefüllt. Und ansonsten eben, ne, wie man das halt so hat, Brüt oder extra Brüt oder keine Ahnung, drei, extra drei, je nachdem kommt dann da halt eine Süße rein. Mhm. Und das ist zum Beispiel beim Petnat nicht der Fall. Beim Petnat ist es eben so, das ist wirklich so ein bisschen archaischer. Der Wein wird eigentlich, wenn man es klassisch macht, nicht mehr geöffnet. Ja. Und deswegen haben wir eben in allen drei Weinen ein Hefedepot drin. Mhm. Weil ja dieser noch gärende Grundwein mit seiner Hefe auf die Flasche gefüllt wurde, und der arbeitet dann da eben weiter. Möglicherweise gibt der Winzer noch ein bisschen Hefe mit dazu, das kann er machen oder auch nicht, und dann arbeitet er eben weiter. Also wenn er es wirklich trocken haben will, gibt er vielleicht noch ein bisschen was dazu, dass das noch ein bisschen stärker arbeitet. Und aber da gibt's dann so ein bisschen Flaschenvarianzen, wo dann die Hefe sozusagen aufhört zu arbeiten und wo nicht, und dann kann der Petnat im Zweifelsfall ein bisschen Restsüße haben oder nicht.
Kann ich aus jedem gärenden Stillwein dann einen Petnat machen, indem ich den Stillwein einfach in eine Flasche werfe und sage, gär da drin weiter, weil dann bleibt deine Kohlensäure in dir?
Im Prinzip schon, genau. Im Prinzip schon. Mhm. Also im Prinzip ist das auch so, letztlich wird das auch so entstanden sein. Ne? Also es gibt ja diese Mythen sozusagen, wie ist Schaumwein entstanden. Beim Champagner ist es ja so, dass man sagt, dass eben ein aus dem Hochadel stammender Satiriker namens Marquis de Saint-Evremont irgendwann es sich mit Ludwig dem 14. verscherzt hatte und nach London ins Exil musste. Dieser Saint-Evremont mochte jetzt gerne Weine aus der Champagne, die waren aber damals alle noch sozusagen Stillweine, ohne Bubbles. Damals war das im 17. Jahrhundert auch noch üblich, dass man Wein nur, beziehungsweise sogar per Gesetz geregelt, dass man Wein einfach nur per Fässer transportieren darf, weil die Flaschenqualität noch nicht so gut war. Und dann hat er also Fässer mit nach London genommen oder sich hinterher schicken lassen, im Frühjahr, und dann wurde es warm, und dann waren die Fässer aber über den Winter noch nicht durchgegoren und fingen dann mit der Wärme natürlich wieder an zu gären, und dann hatte er halt schaumigen Wein, ja, und man sagt halt, dass die Leute total begeistert waren von diesem bubbly wine from Champagne, ja, und die Winzer dann irgendwie halt so irgendwann angefangen haben zu versuchen, das aus dem Ganzen irgendwie etwas Reproduzierbares machen zu können. Mhm. Und dann fing sozusagen auch das an, dass man das auf Flaschen gefüllt hat. Und die frühen Champagner, die wurden auch alle eben sozusagen nach dieser Methode Ancestral mit einer Gärung gefüllt. Und dann ist man später eben auf die Idee gekommen, dass es ja mehr Sinn machen könnte, eben das anders zu machen. Dazu musste man aber erstmal doch irgendwie über so ein Jahrhundert hinweg sozusagen die Technik anpassen. Ne? Mhm. Genau, und anderswo, also man sagt so ein bisschen, dass in Limoux irgendwo im französischen Süden, so im Mitte des 16. Jahrhunderts, man diese Petillon Naturel sozusagen schon erzeugt hat. Ja, das ist aber nicht ganz gesichert, aber kann gut sein. Also ich meine, letztlich ist es so, das wird überall passiert sein, ja. Wahrscheinlich, ne?
Ja, jetzt ist der Spätlesereiter, ne?
Ja, genau. Und sozusagen die moderne Geschichte ist die, vielleicht auch ein Mythos, aber man erzählt sich das so, dass das Ganze an der Loire, wo der Petitjean Naturel eigentlich auch eine lange Vergangenheit hat, neben dem Cremant, es aber eben so einen Naturweinwinzer namens Christian Chaussard gab, der eben so irgendwie Ende der 90er einen Wein gefüllt hatte, einen Chenin Blanc, einen halbtrockenen, also noch mit Zucker drin, ne? Und der hatte den nicht vernünftig filtriert.
Ach, und dann hat Hefe-Rest, ne? Der hat dann, ja.
Genau, und dann auch nachgegoren, ne?
Ja, so, find, und dann klingt plausibler, klingt wesentlich plausibler.
Ja. Und dann dachte er halt, er könnte das alles wegkippen, ne? Und dann fand er das aber irgendwie ziemlich lecker und hat dann eben
den Fehler reproduziert.
Ja, er hat dann die Flaschen sozusagen irgendwie nochmal hier mit einem Band irgendwie verschlossen, weil der Wein natürlich drohte, den normalen Naturkorken rauszudrücken, ja, bei der Gärung. Und dann hat er sozusagen, und da verbürgen sich dann auch ein, zwei andere Winzer aus dieser Naturweinszene an der Loire früher, dann hat er halt gesagt, okay, das ist jetzt, das wird jetzt ein Schaumwein, ich nenne den einfach Petnat. So.
Okay.
Als Abkürzung für Pet, ne? Und das war dann sozusagen so ein bisschen die, vielleicht die, so ein bisschen die Initialzündung, dass das Ganze eben wieder populärer geworden ist. Und mittlerweile ist es halt sozusagen weltweit irgendwie gefragt.
Ja, das ist irgendwie, Petnat scheint mir der Prosecco, also der Hipster Prosecco zu sein. Also wer das auf sich hält, trinkt kein Prosecco mehr, sondern hat einen Petnat. So.
Ja, genau, ne? Also so
kommt
die,
mir das vor,
genau, ja. Die Kiez-Restaurants sozusagen, die schenken dann den Petnat aus, ne?
Genau.
Und es ist natürlich auch was anderes als ein Prosecco. Ein Prosecco ist ja tendenziell eher, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen süßer im Normalfall. Die gibt's zwar auch extra Butt oder so, aber die sind meistens eher extra drei. Also die haben schon ordentlich Zucker meistens dabei und wollen ja schon recht gefällig sein, ja, die meisten. Es gibt ja auch sehr gute Prosecco. Wir hatten ja auch schon mal welche in der Sendung. Und das hier, das darf ja so ein bisschen, das darf ja auch ein bisschen anecken und ein bisschen Kanten haben und so, ne? Ja, und da gibt's halt auch, ich finde bei Petnat gibt's halt auch wahnsinnig ein sehr, sehr großes Spektrum an Qualitätsunterschieden. Und im Prinzip, man kann eben aus allen Rebsorten irgendwie auch ausprobieren, wie es funktioniert. Das, was wir jetzt hier als Rosé im Glas haben, das ist Mourvèdre, okay. Nennt man in der Ecke da im katalanischen Mataró. Und ist eigentlich eine der klassischen roten Cava-Rebsorten. Viele der Weingüter haben dann irgendwann Pinot Noir genommen als rote Rebsorte, weil es halt irgendwie so ein bisschen mehr näher an Champagner dran ist, ne? Aber die sozusagen was Klassisches auf sich halten, also die klassisch Schaumwein im Penedès erzeugen, Cava erzeugen, die nehmen eigentlich hier eben den Mataró oder Mourvèdre oder Monastrell ist auch der dritte Name eigentlich dafür. Genau.
Recht wenig, ne? So in der Nase.
An Duft, ja, das ist so.
Ist aber normal. Also Petnat riecht nie besonders intensiv. Obwohl, nee, stimmt nicht. Also dieser Riesling-Petnat, den ich da mal hatte, der hat schon richtig gezimmert in der Nase, ja.
Du wirst gleich merken, zum Beispiel beim Lovejoy, das ist auch deutlich expressiver. Nee, das ist schon, das stimmt schon. Das sind einfach. Also ich finde, das ist so erdbeerig-himbeerig, aber eben, ne, also sozusagen nicht die gezuckerte Erdbeere, sondern eher die, eher so ein bisschen die knackigere, ne?
Die du früh im Jahr kaufst und denkst, ach, endlich Erdbeeren. Und dann es schmeckt sie zwar nach Erdbeeren, aber nicht so, wie du es gerne hättest, ja.
Genau, ne? Also das könnte jetzt sozusagen, das könnte jetzt auf der anderen Seite eben auch so in diese süßliche Richtung gehen, ne? Und das tut's hier jetzt, finde ich, gar nicht. Hat eben auch diese säuerlichen Noten dabei, so ein bisschen Granatapfel oder so.
Ja, vielleicht, so ein bisschen, ne? Bitteres finde ich sogar auch.
Ja, auch so ein bisschen Bitteres. Und das ist auch typisch eigentlich für, würde ich sagen, wenn du jetzt einen Schaumwein auch wirklich aus einer reinen roten Rebsorte machst. Ne? Also ich meine, die meisten Rosé-Varianten oder Schaumwein-Rosé-Varianten, die werden ja eigentlich dann doch eher im Wesentlichen aus weißen Trauben gemacht und dann kommt halt so ein Schuss Grenadine. Rot ist da rein.
Achso.
Ne? Die Grenadine da rein, ja genau. Ja. Für die Farbe und natürlich auch für den Geschmack, aber wenn es halt komplett aus einer roten Rebsorte machst, dann kann es halt auch sein, dass du halt auch so ein bisschen Gerbstoff mit dabei hast und ein bisschen herbere Noten. Ne?
Mhm.
Ja, finde ich schon.
Aber lecker.
Mhm.
Mhm. Ja. In der Nase habe ich praktisch nichts.
Nö, ist auch nicht, finde ich auch nicht so viel. Also.
Ich dachte, es heuschnupft mich ein wenig dieser Tage, also aber so schlimm ist eigentlich nicht, dachte ich. Ja.
Nö, man hat noch so ein bisschen Hefe mit dabei, ne? Also man kann das ja mit den Sachen so machen, mit diesen Flaschen. Entweder man macht die einfach auf und trinkt die, oder man dreht die halt mal vorsichtig 2-3 Mal auf den Kopf,
ja,
und schaut, dass sich die Hefe so ein bisschen in diesem Wein verbindet. Das ist halt eine Geschmackssache. Muss man halt wissen, ob man jetzt dieses Hefetrübe mag, ja.
Ja, kann man ja ob ausprobieren. Ich jetzt
einen Kristallweizen trinke oder ein hefetrübes Weizen, ja, lieber, ne? Und so ähnlich ist das bei Petnat eben auch.
Ja. Kann man ja ausprobieren. Ich meine, dann drehst du es halt um, lässt die Hefe sich verteilen. Wenn, außer du heißt Holger Klein, dann machst du das natürlich nicht, weil dann fällt dir genau das 3 Minuten vor der Sendung ein und du denkst, okay, jetzt muss ich ja die Flaschen aufmachen, dann kann ich die ja nicht umdrehen, dann kann ich, und dann stand ich da irgendwie wie also ich hätte noch 3 dritte Hände gebraucht, um irgendwie, naja.
Naja, ich meine, du kannst ja ein Glas abtrinken, probieren,
genau,
wie es schmeckt, und dann hältst einen Daumen drauf, drehst es einfach
vorsichtig
rum, dann geht das ja auch jetzt, ne?
Ja,
also auch mit einer offenen Flasche.
Spritzt blöd rum. Ja. Nein, aber du kannst ja einfach die Hefe sich verteilen lassen, dann nimmst du ein großes Glas, stellst die Flasche hin und die senkt sich dann ja auch wieder ab.
Ja.
Ich finde den ein wenig ungewöhnlicher als die Petnats, die ich bis jetzt so getrunken habe. Und das liegt tatsächlich im Wesentlichen an diesem leichten
Herben.
An dem Bitteren, was so im hinteren Bereich der seitlichen Zunge. Zunge hinten seitlich. Da hat der sehr starken Druck auf der Zunge.
Ja.
Und das bin ich von Petnat eigentlich nicht gewohnt. Eigentlich bin ich das eher gewohnt, dass ich so, hey, das ist ja so durchgleitet.
Ja. Ich glaube, das ist einfach sehr schön, wenn man das so ein bisschen mit Charcuterie, ne? Mit ein bisschen.
Charcuterie, okay.
Charcuterie. Also ich glaube, das passt einfach auch super zum Essen. Ja. Also ich meine, der ist schön trocken. Der hat eine schöne Perlage, das ist alles sehr schön frisch. Und dann hat er aber eben, also die Fruchtaromen, die sind schon eben rotbeerig, aber die sind eben, die bleiben eben knackig. Die werden, also die lösen sich nicht auf sozusagen in so einem diffusen Süßen. Und dann hat er eben diese leicht bitter-herben Noten.
Ja.
Finde ich eigentlich zum Essen super.
Stimmt, der wäre ein guter Essensbegleiter. Weil,
ja, auf jeden Fall.
Stimmt, weil Petnat trinke ich eigentlich immer nur.
Nö, das geht auf jeden Fall, ja. Ja, mag ich schon sehr gerne. Das hat auch eine ganz gute Länge. Das ist irgendwie...
Das zahlen wir für den.
Schön unkompliziert. Also
ein alter Aleja. Aus,
genau.
16 Euro. Stolzer Preis, aber kann man bringen.
Also ich glaube, es gibt
stolzer
gibt
Preis, nicht viele, aber ist es wert? Ja. So rum. Also
ja.
Ich, genau, das, also. Meine Kategorie in meinem Kopf war jetzt gerade: Mache ich mir da jeden Abend eine Flasche von auf, damit das Zittern aufhört, oder mache ich das nicht? Und da ist 16 Euro schon ziemlich grenzwert.
Ja, also, das stimmt schon.
Holst du denn vielleicht doch lieber 2 Helle oder so ein Bütchen?
Ja, ich meine, das ist halt. Ich meine, Schaumwein ist immer teurer, auch Petnat. Das ist irgendwie, es gehört irgendwie ein bisschen dazu. Also ist jetzt nicht, genau. Also ich kenne jetzt praktisch keine vernünftigen Schaumweine, die irgendwie unter 10 Euro.
Nee. Das
ist echt schwierig, aber.
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Also normalerweise, wenn es sowas gibt, dann schickst du mir ja sofort eine Nachricht und schreibst so Sachen wie, kauf davon einen 24er Karton oder irgendwie sowas.
Ja.
Und das hast du noch nie gemacht. Nee, ja.
Nee, also ich meine, weißt du, selbst bei den Läden, die jetzt wirklich auch große Mengen machen jetzt, ne, Bovela dabei, da war ich übrigens letzte Woche, das liegt ja auch über einen Zehner, ja. Und das Zweistellige muss man sozusagen schon ausgeben, würde ich sagen. Ne? Und dann ist es ja auch wirklich alles schön und sauber gemacht und das Weingut ist total schön, das liegt in so einem Naturpark, Serralada de Marina heißt das irgendwie, das geht direkt bis zum Mittelmeer runter und Also insgesamt ist es ein Weingut, die, finde ich, vom Preis her wirklich super sind. Auch die einfachen trockenen Rotweine oder so, also der rote Mataro oder so, das kann sogar sein, dass es den noch unter 10 gibt oder zumindest um die 10. Mhm. Und die Cava sind wirklich einfach schöne Weine. Und ich meine, Cava ist eh, wenn man Cava mag, Cava ist einfach nochmal was anderes als Sekt oder Cremant oder Champagner. Das ist einfach geschmacklich immer was anderes. Aber wenn man Cava mag, dann ist es einfach immer eigentlich ein preislichen, echten spannender Schaumwein.
Cava ist geschmacklich immer nochmal was anderes. Warum?
Ja, schon wegen der Rebsorten und natürlich auch wegen eines anderen Klimas. Aber ich meine, die klassischen Cava-Rebsorten sind halt Macabeo, Perelada und Xarello, und die bringen einfach einen anderen Geschmack rein. Also ich finde, Cava ist immer so ein bisschen, also Cava ist zum einen klassischerweise immer knalltrocken.
Ja.
Cava wird eigentlich, also ich meine, wer Fregenet aus dem Supermarkt trinkt, der trinkt eigentlich keinen Cava, sondern da steht zwar Cava drauf, die dürfen das auch machen.
Aber es ist eigentlich diese, ist das, ne? Frizzante, ne?
Ja, das ist vor allen Dingen, es ist fast immer knallesüß, ja. Also ja. Vergleichsweise süß. Und ein klassischer Cava ist eigentlich immer trocken. Weil die Cava einfach, also Cava gehört irgendwie zu Barcelona, und Barcelona ist halt die Stadt der kleinen Häppchen sozusagen, die man irgendwie zu sich nimmt, und all das, was die da so essen, Oliven, weißt du, geräucherten Thunfisch, genau, Salzmandeln, ja, was auch immer, Schinken, Iberico, das passt alles am besten tatsächlich entweder zu trockenem Sherry oder zu trockenem Cava.
Okay.
Und der trocknet Cava, finde ich, der greift so diese Noten der spanischen Küche so Richtung Salzmandel, Mandel, noch unreife Mandeln, immer so ein bisschen auf. So ein bisschen grüne Olive oder so, das hat er auch einfach ganz gerne mal im Aroma. Und das finde ich, das unterscheidet einen Cava immer von einem Champagner oder einem deutschen Sekt oder so.
Ja. Flasche 2.
Oh. Flasche 2. Flasche 2.
Was,
Flasche 2 ist Liv Vincent Do, Pet Nat de Liv. Es gibt drei verschiedene Etiketten von dieser Flasche, sozusagen.
Auch mit den Mündern, Sammlung. Das ist aber nett.
Ja, ist aber süß. Also ich habe zum Beispiel so ein gezeichnetes Glas, wo die Bubbles sozusagen nach oben strömen in Form von Vögelchen oder Herzen, kann ich nicht ganz genau sagen. Aber genau.
Ich habe Lippen.
Lippen oder Lippen, ja.
Lippen, gleich mal fotografieren, so. Und dann vergessen, dass ich es fotografiert habe. So. Also, Pet Nat de Liv.
Pet Nat de Liv. Liv ist der Name von, der Vorname von Liv Vincent Do. Und Liv Vincent Do ist Winzerin im Anjou.
Ah, Anjou.
Anjou.
Da mag ich's.
Ne? Zwischen Angers und Saumur. Und ich habe sie vorletzten Sonntag noch besucht. Und wir standen genau in dem Weinberg, in dem dieser Pet Nat entstanden ist.
Ach.
Ja, das war sehr schön. Tatsächlich irgendwie sonntags morgens, weil wir sonst keine Zeit gefunden haben, irgendwie 8:30 standen wir da in diesem Weinberg. Also die Weinberge, die sie hat, die gehören irgendwie alle zusammen. Die liegen auf so einem so einem Plateau sozusagen über Rochefort-sur-Loire. Und die Liv, das war irgendwie ganz entspannt für mich, weil sie ist in Darmstadt geboren und spricht eben noch Deutsch und genau, ich habe mich ja sonst die ganze Zeit irgendwie die 5 Tage mit viel Französisch und Englisch durchgeschlagen, und dann konnten wir irgendwie mal ein bisschen auf Deutsch quatschen und
zum ersten Mal genau, haben die Franzosen nicht verstanden. Ja.
Auf jeden Fall, die ist irgendwann dann über Umwege sozusagen über York und das Elsass Richtung Angers gezogen, um ihre Winzerlehre da zu absolvieren, hat dann ihren Mann kennengelernt, ist da geblieben und hat dann 2014 sozusagen ihre eigene Domäne gegründet.
Was man halt so macht, ne? So.
Genau. Ja, man kann das da halt auch noch machen.
Okay.
Ne? Im Prinzip hat die das gemacht ohne Geld.
Okay. Ja.
Die hatte eigentlich sehr wenig Erspartes, und man kann das, also es ist natürlich nicht einfach, vor allen Dingen nicht in einer Region, die eben mit dem Klimawandel auch umgehen muss und wo es in den letzten 4 Jahren 3-mal Spätfröste gab und so weiter. Das ist schon nicht ohne, ne? Aber sie hat das jetzt irgendwie eben trotzdem geschafft und hat sich einen ganz guten Namen erarbeitet, unter anderem oder vor allen Dingen eben auch mit ihren Cremants, also überhaupt mit ihren Schaumweinen. Eigentlich macht sie Cremant vor allen Dingen, und aber eben auch zwei sehr schöne trockene Chenin Blancs. Und sie hat vor ein oder zwei Jahren hat sie einen Weinberg mit dazu bekommen. Den hat irgendwie ein Freund von ihr gekauft und ihr verpachtet. Und weil der noch nicht umgestellt ist auf biologische Landwirtschaft, also noch nicht offiziell, und sie aber den Weinberg eben nutzen wollte, hat sie tatsächlich diesen Pitnat da draus gemacht. Und steht halt auch drauf, ne, Wein aus der Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Und es steht, glaube ich, auch nicht der Domänenname drauf, denn eigentlich heißt das Weingut Domaine Vincent Do. Und witzigerweise, weil sie halt irgendwie ja in Deutschland geboren ist, hat sie sozusagen das Umlaut Ä gewählt statt AI.
Rückdeutsch. Ne?
Ja, das ist echt nett, weil wenn du dann zu ihrem Weingut kommst, da steht halt Domäne, Vincent Do. Ja, genau. Und also das ist sozusagen so ein bisschen ausgegliedert. Das hat sie jetzt unter ihrem eigenen Namen gemacht und eben nicht unterm Weingutsnamen. Ne? Aber um diesen alten Weinberg eben zu nutzen, hat sie jetzt eben zum ersten Mal einen Petnat gemacht. Und der ist eben reinsortig aus Chenin Blanc.
Ja? Jo, da geht schon mehr.
Das ist schon deutlich expressiver, ne? Und das Ganze
riecht
ist halt
ein bisschen nach Dope, aber gut.
Ja, genau, dachte ich auch. Ja, Dope mit Zitrone und
Zitronen-Dope!
Ja, bisschen Birne und Quitte, also die hat man ja immer irgendwie so ein bisschen dabei, ne? Blumenwiese, aber wirklich dieses Dope und so ein bisschen Hopfen vielleicht, Hopfen und Dope.
Ist ja Dope,
und,
ja, aber ja.
Ja, genau, das ist die Hefe, ja. Ja. Schön, ne?
Ja. Aber so, aber alles hinten, ne? Die vordere, die vordere genau. Hälfte der Zunge kriegt von dem Scheiß überhaupt gar nichts mit. Aber die hintere dafür umso mehr. Das ist ja mal interessant.
Ja, okay. Was hat der denn für eine
Länge? Das ist ja, das bin ich von so Prickelzeugs ja überhaupt nicht gewöhnt.
Nee, das ist schon nochmal ein Schnack.
Boah.
Und ich glaube, da merkt man dann eben auch vielleicht einfach beim ersten Jahr letztlich auch, aber auch eben Leute, die es auch gewohnt sind, mit Schaumweinen zu arbeiten. Ja. Und ich finde es halt total schön, weil das halt am Anfang, also es hat diese expressivere Nase, wo sich schon sehr viel tut. Und dann hast du an der Zungenspitze hast du eigentlich erstmal so ein bisschen Druck und Frische und das Mousseux. Und dann kommt hinten so eine richtige Welle. Ne?
Ja. Ja, also, was ist das? Ein Chenin.
Ist ein Chenin, genau. Chenin. Dieses Anjou ist halt, genau. Oh. Dieses Anjou ist halt super spannend, sozusagen geologisch, weil sich da halt total viele verschiedene Mittelgebirge irgendwann zusammengeschoben haben. Also, deswegen hat man da ziemlich viele verschiedene Schieferarten. Also so grünen Schiefer, so nachtblauen Schiefer, Radiolarit heißt der, Kieselschiefer, Quarze und Rhyolith, das nennt man hier auch Quarzporphyr, also so ein vulkanisches Gestein. Ne? Und was total abgefahren ist, ist, dass es in dieser kleinen Ecke dort Spilite gibt. Und Spilite sind Basalte. Also auch so magmatische Gesteine und diese Spilite, die kommen ursprünglich aus der Antarktis.
Magma-Ablagerungen. Also
irgendwann mal vor. Ja.
Russische U-Boote. Ja,
und zwar Magma-Ablagerungen, die aber immer tief im Gestein drin waren. Die sind nie an die Oberfläche gekommen.
Ja.
Also die sind sozusagen in der Tiefe erstarrt, haben sozusagen eine Form von Basalt gebildet und das aber irgendwann mal da, wo heute die Antarktis ist. Und das ist irgendwann ist es bis an die Loire gewandert, ja. Schon ganz cool. Und das kommt halt irgendwie alles da zusammen. Das macht eigentlich die ganze Ecke da auch sehr spannend.
Das ist echt ein geiler Wein. 16,50. Ja, eindeutig das bessere Schnäppchen des Abends, ne?
Ja, es ist schon außergewöhnlicher.
Also, ja.
Ja, es ist, ich meine, es ist.
Jetzt habe ich es mir wieder in die Nase geschüttet. Ach Gott, ey.
es hat halt alles irgendwie, was Spaß macht so. Also es ist einfach super schön frisch. Ja. Es ist, also ich finde den aus toll, aber ich würde ihn halt tatsächlich tendenziell eher zum Essen nehmen.
Echt? Nee.
Und den nee. Aus.
Den Ach so, aus. Den aus, ja, ja.
Ja, ja, genau.
Entschuldigung, ich also, spuck ne? wieder nicht aus. Ich ja. merk's gerade.
Ja. Man spuckt wieder nicht aus. Nee,
aus. Ja. Ich spuck das nicht aus.
Ja. Also man kann den ja auch locker so trinken, aber das macht noch mehr Spaß zum Essen, während das hier einfach so schon total schön ist. Und ja, ja. Also ja, ich meine, das total ist total geil. Das ist,
ne? Du kannst das halt super, du kannst das super wegsaufen, das Zeug, ohne drüber zu reden. Ja. Aber du kannst halt auch die ganze Zeit drüber reden, das finde ich toll. Es ist ein Zech- und Laberwein.
Ja.
Echt geil.
Ne? Ja, das kann man echt schön und schön wegbinden.
Und er perlt halt. Ich finde das ja, ich mag ja Schaumwein so gerne. Ich trinke ja so gerne Schaumwein. Das Tragische ist halt bei Petnat, der ist nach 2 Stunden, ist der platt, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt nach 2 Stunden platt sind.
Okay.
Ja. Muss mal wegstellen.
Sven schreibt gerade in den Chat, lasst ihn mal 2 Tage stehen, wenn ihr könnt. Hm? Dann ist der immer noch toll, ja, wenn ihr könnt.
Ja. Sven hatte auch, glaube ich, vorhin schon geschrieben, dass er eine oder andere schon ein bisschen früher aufgezogen hat, oder? Ja, glaube ich. Geht auch wirklich, bei denen, würde ich sagen. Ja. Ne? Wirklich lecker. Mhm. Ich finde das ja auch. Ich ehrlich gesagt vertrage ich Schaumwein von allen Weinen auch mit Abstand am besten. Ja. Also
auch das.
Das ja. Ja.
Ist halt.
Also es gibt ja Leute, die haben schnell mal einen Kopf nach Schaumwein. Weiß ich nicht. Bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Also ich kann das irgendwie sehr gut trinken und mir geht's am nächsten Morgen vergleichsweise viel besser als bei anderen Sachen.
Ist das, weil du weniger trinkst oder woher kommt das? Weil letztendlich kommt's ja auf die Menge Alkohol an, die man zu sich nimmt.
Ja, das stimmt, aber ich trinke dann, also nee, wenn ich viel trinke. Also ich kann,
also wenn
ich
du kann diesen, wenn
Schaumwein
du, wenn
du wieder viel Rodins, besser viel trinken.
Wenn du wieder ja. Rodins Denkerpose einnimmst, dann irgendwann nachts.
Ja.
Entschuldigung. Ach, ich weiß gar nicht. Mir ist aufgefallen, dass ich von Bier neuerdings Kopfschmerzen kriege. Also 3 halbe, dann ist Feierabend bei mir.
Okay.
Das finde ich unangenehm.
Ja.
Gut, jetzt muss ich mehr Wein trinken. Bis ich dann davon Kopfschmerzen kriege, dann ist bald Rente auch, dann hoffe ich. Nee, aber ich weiß gar nicht, ich kriege von Schaumwein. Ich glaube, ich trinke Schaumwein langsamer.
Ah, okay.
Glaube ich. Ich bin aber auch nicht. Ja. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich weiß nicht, ich mag es einfach gar nicht. Ich mag Schaumwein gar nicht. Ich finde das Gefühl, Schaumwein zu trinken, einfach, das ist irgendwie noch, hat so eine gewisse.
Was ja, das hat so eine Leichtigkeit des Seins.
Ja, so eine Heiterkeit, genau.
Ja, genau.
So eine innere Heiterkeit. Und von innen kommt eine Heiterkeit. Ich bin deine Tante.
So, die Frage war noch, ob wir sozusagen das auch schmecken, so ein bisschen diese, eine Süße in dem, also,
absolut.
Findest du das etwas süß für Serobrüt?
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Serobrüt auf das Etikett kommt, also es,
die haben das,
ja, es gibt ja keine Dosage, das habe ich ja vorhin schon erklärt, aber es kann natürlich sein, dass es schon noch irgendwie eine Restsüße, also dass es nicht alles komplett durchgegoren ist, aber das ist auch typisch für Chenin, dass der so eine Extraktsüße hat, also so eine Süße von der Frucht mit dabei hat, obwohl er eigentlich trocken ist. Das kann Chenin schon ganz gut mitbringen auch, ja.
Der ist echt, das ist ein schöner.
Ja, ne?
Also das ist, ja.
Ja, ja, das macht einfach Spaß.
Sehr, auch vor allen Dingen für diesen Preis. Also mein Lieblingspetnat kostet 15 Euro die Flasche.
Mhm.
Ist ein Riesling.
Mhm.
Und ich habe jetzt 2 Lieblingspetnats. Der eine kostet halt 15, ist ein Riesling, der andere ist ein Schnell und kostet 16,50. Das ist, ja, sehr schön. Gute Wahl, ja. Christoph.
Freut mich. Frage noch aus dem Chat. Serobrüt, was bedeutet das? Also im Prinzip gibt's halt, es gibt ja verschiedene Stufen sozusagen, wie Schaumwein, sozusagen die Süße vom Schaumwein bezeichnet wird. Die süßeste Stufe ist halt Du. Das heißt ja süß. Und Schaumweine waren früher, also gerade auch Champagner, waren früher sehr süß. Und dann hat man irgendwann, sozusagen, ist man auf den Geschmack gekommen, trockenere Weine zu machen. Und dann kam man halt auf die Idee, den Dry zu machen. Und Dry heißt ja trocken. Mhm. Und die Leute haben das damals als trocken empfunden, aber der hatte immer noch, keine Ahnung, 40, 50 Gramm Restzucker, ja. Und dann wollten die Leute den noch trockener haben, dann haben die den halt extra dry genannt, also besonders trocken. Ja? Und dann wollten die den aber nochmal trockener haben und dann haben sie ihn halt Brut genannt. Das ist so das Übliche heutzutage, das ist bis 12 Gramm Zucker, sozusagen 12 Gramm Zucker pro Liter. Und jetzt so in den letzten 15 Jahren vielleicht ist es irgendwie en vogue geworden, das noch trockener zu trinken. Dann trinkt man das entweder extra Brut, dann hat das bis 6 Gramm Zucker oder eben Zero Brut oder Brut Nature, dann hat es eigentlich 0 bis 3 Gramm. Mhm. Ne? So. Das ist eigentlich die Erklärung. Also man ist sozusagen immer trockener geworden und hat irgendwie immer neue Begriffe dafür gefunden, einen sozusagen einen trockenen Schaumwein zu haben. Ja. Und gut, aber natürlich mehr als extra, also als Brut Nature oder Zero Brut geht jetzt natürlich nicht mehr.
Stimmt, das war
sogar noch künstlich
Zero, Zero. Entziehen. Zero, Zero, das war bei
minus, Lambok. Minus drei.
Bei Lambok haben sie das geraucht. Zero, Zero, das ist der Champagner unter dem. Nicht so eine genmanipulierte Haze-Scheiße. Flasche 3. Jetzt wird's teuer.
Jetzt wird's teuer. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, das ist der wirklich mit Abstand geilste
Pilsner,
den ich je im Glas hatte.
Okay, Freundchen, jetzt bin ich gespannt. Also ich meine, also ein Glas ist schon rausgegascht, tatsächlich.
Ja, ja, genau. Das ist halt sozusagen so ein bisschen, dadurch wird er sozusagen noch teurer, wenn man das nicht weiß. Ja, genau. Als ich den das erste Mal hier hatte, um ihn zu betexten sozusagen, habe ich den halt aufgemacht und dann hatte ich halt ein Problem auf dem Tisch.
Wie es sich gehört.
So, ne?
Ja, bester genau. Holgerscher Manier.
Und das hat vielleicht damit zu tun, dass die Athenaist de Berut, die den Wein macht, eben sonst auch Chablis macht und jetzt keine Schaumwein-Spezialistin ist. Ja.
Also sie hat eigentlich keine Ahnung davon haben, und so. Hat versehentlich den besten Pilsner aller Zeiten gemacht.
Ja, ja, so in etwa. Glaube ich nicht, aber genau, Lovejoy heißt er. Genau, weil es einen Kometen gibt, der heißt Lovejoy.
Ja.
Der heißt eigentlich C2011W3 und wurde dann Lovejoy genannt. Der ist irgendwie im Dezember 2011 irgendwie hier vorbeigeflogen an der Sonne. Und deswegen hat man jetzt auch dieses Etikett, also mit dem Sternbild und so weiter. Daraus erklärt sich das sozusagen. Ja.
Also das Etikett ist eigentlich so ein bisschen wie damals hier Popsec, ne? Wo du auch dachtest, wie sieht das denn aus? Und auch ein geiler Wein gewesen.
Ja, das hier ist schon ein bisschen ambitionierter als Popsec.
Ja,
Popsec sah ja aus wie aus der Clipart von Word.
Ja, damals. Stimmt.
War auch, glaube ich, aus der Clipart von Word.
Okay, der hat jetzt, er ist sehr kalt, mein Lovejoy.
Okay,
vielleicht rieche ich deshalb etwas weniger.
Ja. Der kann auch ein größeres Glas vertragen, also der kann auch Luft vertragen. Die Geschichte dahinter ist, es gibt ein Weingut im Chablis, also Chablis ist ja so ein Teil von Burgund, sehr nördlich gelegen, grenzt an die Champagne an, ist ja so eines der Weinbaugebiete, also da gibt's nur, sozusagen offiziell nur Chardonnay eigentlich, wenn es Chablis heißt. Und das war früher sehr berühmt und dann in den 20er Jahren hatten die Jahre da, also so viele Jahre mit Spätfrost, dass kaum noch jemand Chablis gemacht hat, weil die sind irgendwie alle pleite gegangen. Und dann kam das aber in den 60er, 70er Jahren wieder auf mit Chablis. Und das sind halt sehr eigene Chardonnay, die da entstehen. Château de Beru ist eben eines dieser Weingüter da. Die gehören jetzt nicht zu den Weingütern, die irgendwie so diese Premier Cru oder Grand Cru Weine machen, weil damals, als die sozusagen die Weinberge klassifiziert wurden, hatte die Familie kein Interesse daran, klassifiziert zu werden. Die liegen so ein bisschen abseits. So. Und dann hat sich auch niemand so richtig um die Weinberge gekümmert, bis auf die das jetzt macht. Athenaist de Berut, die ist eigentlich erst nach Paris gegangen, hatte aber dann irgendwie keinen Bock mehr auf Paris, ist dann wieder zurück ins Weingut und hat dann 2006 das Weingut übernommen. Und ich finde eigentlich, dass sie so, ich sag mal, seit 2011 eigentlich so mit die schönsten Chablis macht, die ich kenne.
Okay.
Also es gibt andere, die viel bekannter sind, mit Sicherheit auch komplexer sind, aber ich sag mal, das, was sie also gerade auch in den letzten Jahren gemacht hat, so in dieser Mischung aus Charakter, Eleganz, Freude, die ich so beim Trinken dieser Weine empfinde, ist sie irgendwie so ganz weit vorne.
Wow, okay. Ja.
Und ich sag mal, neben dem, was sie unter dem Namen Château de Beru, also dem Namen des Weinguts macht, da hat sie eben noch ein Label, das nennt sie eben Athénaïs nach ihrem Vornamen. Das ist dieses A auf dem Etikett. Und da macht sie halt Sachen aus Amphoren, Wein, also Rebsorten, die im Chablis sozusagen unter dem Qualitätsweinlabel gar nicht zugelassen sind. Das sind dann eben alles Vins de France.
Ja. Also sie macht so, alles falsch. Ja.
Genau, sie macht sozusagen nach offiziellen Richtlinien alles falsch und zu diesem alles falsch gehört halt auch dieser Petnat, ne? Genau. Und das ist ein reinsortiger Chardonnay.
Ja, langsam kommt der was. Der braucht ein bisschen Luft. Also der braucht vor allen Dingen ein bisschen Temperatur.
Ja, der braucht ein bisschen Luft und Wärme.
Genau. Ja,
genau.
Da kommt was.
Genau. Und der kommt aus dem Chablis Weinberg, Mancerre. Daraus entsteht auch ein klassischer Chablis aus diesem Weinberg. Aber sie hat halt irgendwie 2002 da nochmal, der Weinberg ist aus 2002 und sie hat dann später nochmal ein bisschen was nachgepflanzt und aus diesen jüngeren Reben kommt sozusagen dieser Chablis halt, ne?
Was ist denn? Was rieche ich denn da? Was rieche ich? Da ist sowas. Das riecht nach was da nicht hingehört, also was ich da nicht erwarten will. Ich weiß nur nicht. Ich probiere das jetzt mal, vielleicht komme ich dann da drauf.
Ja, mach mal.
Wow. Okay. Schinken? Nee. Und also so kaltgeräucherter, aber weißt du, so.
Ja, Rauch. Genau. Ja. Räucherschinken.
Aber.
Der Sven bestätigt das und sagt, dass die Sechsjährige meint, es würde nach gebratenen Nudeln riechen. Das finde ich auch sehr witzig.
Das ist es. Das sind gebratene Nudeln. Das ist gebratene Stärke.
Ah, Stärke.
Das ist nicht Schinken, sondern das ist die Stärke, die im Schinken, also das ist die Maillard-Reaktion in Flaschen. Sie hat die Maillard-Reaktion in Flaschen gefangen. Boah, ist das geil.
Ich finde auch, ich finde es irgendwie total geil. Also es ist dieses leicht rauchige, genau, also, ne? Wie auch immer, ich finde es rauchig, es ist.
Ja, aber hallo, vor allem, wenn der letzte Schluck weg ist.
Ja.
Und du dreimal geatmet hast, dann hast du halt auch so ein bisschen so ein hier, wie heißt es denn, so ein Schlenkerla-Gefühl im Mund, ne?
Ja.
Das ist halt schon enorm, ja.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich das auf Dauer geil fände, aber das ist geil.
Ja. Ja, aber dann hast du ja auch noch irgendwie so viel anderes. Also ich finde, da ist Ananas mit drin, da ist Melone mit drin, da ist irgendwie Ingwer mit drin, da sind Quitten mit drin, da sind Äpfel mit drin, das ist, finde ich schon sehr abgefahren. Also es ist sehr viel reifes Steinobst eigentlich drin. Ja. So eine leichte Exotik drin.
Geil. Ja.
Von der sozusagen vom Mousseux her recht weich.
Ja.
Ne?
Ja.
Also eigentlich vergleichsweise elegant. Dabei aber eine super Säure. Und das ist jetzt nun auch typisch für Chablis. Oh, ja. Also das sind halt sehr, sehr basische Böden. Also man hat dann einfach eine krasse Säure irgendwie am Gaumen. Das sind ja sehr, also knalle kalkige Böden, ja. Also das weiße kalkige.
Also ich wollte gerade sagen, der entwickelt sich ja jetzt auch alleine schon in den paar Minuten, die er im Glas ein bisschen Luft kriegt. Und was du sagst, kalkige Böden, also der hat sofort so ein bisschen sowas Kreidiges. Sowas.
Ja, genau. Weißt
du, staubig, kreidig irgendwie dieses im Mund. Also doch.
Ja. Ich finde, es ist halt, also es ist, das hat halt auch ein bisschen was von Grapefruit-Hefeweizen, ne? Finde ich. Also es hat sehr viel Hefe. Es hat dieses Grapefruit dabei. Also ich habe die Hefe weitgehend aufgeschüttelt. Deswegen habe ich schon ordentlich Hefe auch im Glas. Das gibt dem Ganzen nochmal, das macht das Ganze nochmal runder.
Ne? Ja.
Ja, und dann mit diesen zitrischen Noten, finde ich, hat's halt wirklich so eine Grapefruit-Hefe.
Ja, bei mir ist die Hefe ganz unten. Also ich meine, meiner ist fast klar. Also nein, aber ja.
Ja, müsst ihr mal schauen. Also wenn es geht, macht den mal zu. Mit dem Daumen einmal irgendwie versuchen, die Hefe so ein bisschen aufzurütteln.
Du willst, dass ich das jetzt mache? Jetzt? Coram
ja, oder Publico? Oder hast du einen Sektverschluss?
Ja, aber der ist in der Küche, da müsste ich rennen. Also, okay. Also das ist auch blöd.
Stimmt, ja, oder du machst es einfach morgen. Also ja. Ich meine, schaut mal, dass ihr den einfach auch nochmal morgen probiert, weil, also ne, ich habe jetzt gesagt, mach das mal zur Sendung auf, aber es geht bei beiden Weißen gerade, aber vor allem bei dem Lovejoy auch wirklich den morgen nochmal zu probieren, ja. Weil er sich einfach nochmal so schön entwickelt auch.
Ja. Also, und wie schnell der sich entwickelt. Mhm.
Ja, also es ist schon sehr stark. Ist halt was ganz anderes. Also es ist kein typischer Petnat so. Ne? Also der hat jetzt nicht dieses kräftige Mousseux, was ja genau.
Ja, und man steht halt nicht irgendwie auf der Gartenparty mit einem Glas davon in der Hand und macht. Sondern nee. Das ist eher sowas, wo so Freaks da sitzen und ja, Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Aber ein geiler Wein. Also, und ich finde, also was ich noch nie, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, was jetzt nicht viel heißt, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals sowas, also tatsächlich so eine kreidige, so ein kreidiges Geschmacksempfinden, also eine kreidige Textur im Mund gehabt hätte. Das finde ich schon beeindruckend.
Ja.
Also. Ach. Machen wir die nächste Sendung auch über Petnat?
Ich habe noch gar keinen Termin. Wir müssen noch einen Termin festlegen.
Oh. Ja. Das wäre auch doof. Hätten wir lieber vor der Sendung gemacht, hätten wir es in der Sendung ankündigen können. Aber wir sind ja, halt auch doof, ne?
Ja. Also, was ich ankündigen kann in eigener Sache, ist, dass ich am 1.10. in Karlsruhe sein werde.
Ach, wie?
Da gibt's drei Jungs, also das sind natürlich ausgewachsene
das
Männer.
Das sind die einzigen
aber,
Jungs, ne, in Karlsruhe, alle anderen sind Rentner.
Die so ein bisschen mit meinem und unseren Podcasts Wein sozialisiert wurden.
Echt?
Also dann im Laufe der Zeit auch noch mit anderen natürlich, aber wir waren ja die Ersten. Und genau, die wollen das jetzt so ein bisschen weitertreiben.
Zwischenfrage, wir waren die Ersten. Rindflaschen ist der erste Weinpodcast zum gemeinsamen Verkosten?
Ja, das auf jeden Fall. Und Originalverkorkt war der, glaube ich, der erste Wein-Podcast in deutscher Sprache. Also es gab schon was im Englischen natürlich. Cool. Aber ja. Also das sind ja jetzt, wir machen ja jetzt 10-Jähriges im Dezember. Also wir jetzt. Und ich hatte ja jetzt im April sozusagen 10 oder März 10-Jähriges.
Ist ja auch ganz gut für die.
Davor gab es noch niemanden.
Ist ganz gut für die Biografie irgendwie, ne? Produzierte den ersten Community, bla, muss ich mal denken, wenn ich nüchtern bin, Wein-Podcast, hört sich immer gut an.
Ja. Also ich gibt ja mittlerweile welche, die natürlich jetzt viel höhere Aufrufzahlen haben als jetzt meiner. Also ich meine, das dümpelt ja bei mir so ein bisschen vor sich hin, aber ich habe ja auch anderes zu tun, aber es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr schöne Sachen. Also
ist das so, ja?
Ja, schon. Also was ich schon ganz witzig finde, zum Beispiel ist der mit den Adiletten, Terroir und Adiletten.
Terroir und Adiletten, schön.
Ja. Mit dem Willi Schlögel, der ist sozusagen Gastgeber in der Bar Freundschaft in Berlin. Und die machen und sein Kumpel Curly, der ist irgendwie Rapper und die machen halt irgendwie, die laden halt Leute ein. Das ist sehr nett, cool. Also ist sehr kurzweilig, das kann ich mir echt gut anhören. Also manche sind ja so ein bisschen zu verkopft und so.
Das Problem, was ich halt immer habe, ist, und das finde ich halt bei uns ganz gut, wir wollen halt nichts verkaufen.
Ja.
Die meisten anderen oder alles andere, was ich kenne, die wollen halt was verkaufen und sei es nur ihr eigenes Restaurant oder ihren eigenen Webshop oder ihr eigenes irgendwas. Und ich finde das halt ganz, ganz geil, dass wir das so, wir machen das halt.
Ja, ich finde das auch. Also Terroir und Adiletten, da ist halt eine Produktionsfirma dahinter, die machen Werbung und so, aber die wollen auch nichts verkaufen, außer sich selber sozusagen.
Ja.
Und das ist nett, also das ist irgendwie cool. Das ist, kann man sich echt gut, das ist sehr kurzweilig, das ist schön. Es hat halt auch keine hohe Hürde sozusagen.
Okay.
Ja, das ist jetzt, das finde ich halt super.
Machen die das denn auch wie wir, dass sie sagen, hier, wir trinken die drei Sachen, bestell dir das oder kauf dir das?
Nee, gar nicht. Nee, die laden einfach Gäste ein, aber die machen das krasserweise jede Woche. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie die das machen, neben ihren normalen Jobs. So, also ich meine, der Willi hat ja tatsächlich eben, der führt ja diese Bar auch.
Naja, gut,
keine Ahnung, wie sie es machen.
Sein Job ist wahrscheinlich auch jede Woche 100 Weine zu verkosten und zu gucken, wie er seinen Keller auffüllt, weil ich meine, wenn ich irgendwo geil Wein trinken gehen will, dann ist es die Freundschaft eine der ersten Adressen, zu der ich fahren würde. Ah. Nicht zuletzt auch, weil die U-Bahn praktisch vor meiner Tür und vor der Freundschaft hält.
Ja, ja. Wir müssen da mal zusammen hin, glaube ich.
Können
wir mal
machen, ja.
Ja. Ja. Also das ist sehr nett, irgendwie. Mhm. Ja. Und ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, genau, dass ich sozusagen am 1.10. live in Karlsruhe zu erleben bin, weil die drei einfach auch anfangen wollen, selber in lockeren Abständen Veranstaltungen zu machen unter dem Titel Schmelz, Perlage und Bodensatz.
Perlage und Bodensatz.
Genau, Bodensatz haben wir ja hier im Loftjoy genug und Perlage auch im
Aber Moment, Schmelz, Perlage und Bodensatz oder Schmelzperlage?
Nee, Schmelz, Perlage und Bodensatz.
Ach, schade.
Genau. Und ich bin der erste Gast am 1.10. und ich bringe Wein mit. Es gibt was zu essen.
Ja,
und wir werden so über dies und das reden und Tickets gibt's, glaube ich, ab Montag und es kostet 75 Euro.
Au.
Also es kostet 75 Euro dafür, dass ich komme und sozusagen den Wein und das Essen gibt's umsonst dazu. Das finde ich eigentlich okay.
Das ist so eine Haltung, die einzunehmen ich auch noch lernen muss, glaube ich. Nein, das kostet 75 Euro dafür, dass ihr mir die Hand schütteln dürft, aber die Getränke sind frei. Finde ich gut. Wobei gleichzeitig glauben dann alle, dass du jetzt 75 Euro kriegst von jedem, der da kommt.
Genau, und ich habe aber gesagt, ich nehme erstmal gar nichts und wir gucken mal, was dabei rauskommt, weil ich unterstütze ja gerne Projekte. Also ich habe gerne Schluck unterstützt, das deutschsprachige Weinmagazin. Mhm. Ich habe gerne Trink unterstützt, das englischsprachige Weinmagazin über deutsche Weine und österreichische, also Umlautweine. Und ich unterstütze das auch gerne, ich finde es gut.
Ja.
Also ich meine, so wie wir das hier auch machen.
Es macht ja auch
Spaß. Es macht Spaß, man muss nicht immer alles sozusagen monetär umrechnen, wenn man das Geld auch mit anderen Sachen verdient.
Und, ja, also
und ich finde es einfach schön, dass sie das machen.
Solange du nicht draufzahlst, ist doch alles okay. Also
ja, eben, genau. Und ich meine, das ist ja, ich finde es einfach auch schön. Also ich meine, ich war ja nur 3 Stunden auf der Prowein dieses Jahr, aber und ich habe nur 2 Stände besucht sozusagen, außer dem, was ich da gearbeitet habe. Und an dem einen Stand steht einer neben mir und meint, sag mal, du bist doch Christoph Raffelt, oder? Du bist schuld daran, dass ich jetzt einen Weinladen im Ruhrpott habe.
Leck mich an, nein.
Ja, und das ist krass. Das ist doch schön. Also ich meine, deswegen machen wir das auch so ein bisschen, ne?
Nee, aber ich weiß nicht, ob wir es deswegen machen, aber das ist halt toll, wenn es
so. Ja, so ein bisschen dafür.
Das habe ich irgendwie also 3 oder 4 Mal in meiner gesamten in meiner gesamten Publikationskarriere inklusive Hörfunk erlebt, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, deinetwegen habe ich diese Entscheidung getroffen, die jetzt mein Leben ist. Studium, Beruf, irgendwas. Ja. Das ist was Besseres gibt's überhaupt nicht.
Nee, ich fand das auch total schön. Also ich meine, natürlich gibt's noch andere Gründe, aber ich meine,
klar, war so Geld verdient,
Ich meine jetzt bei ihm, also er sagte, ich meine, das war halt das war irgendwie so, ich hatte von Wein keine Ahnung, ich habe angefangen, deine Podcasts zu hören, Und ich meine, ich hatte ja auch so Initialzündungen, wo ich gedacht habe, das und dann kriege ich so langsam irgendwie einen Überblick über das Ganze. Ja. Während der Chat sich darüber
was regen die sich denn
auf? Der Chat sich fragt, ob es nicht irgendwie Merch für Rindflaschen Ultras
Merch,
geben sollte.
Ich bin so faul.
Ich habe jetzt auch Merch für Wochendämmerung.
Ja, genau. Das ist aber auch, also da muss man auch wissen, die Wochendämmerung wird halt von der Firma meiner Frau produziert und die haben halt auch einen ganz anderen, die haben halt Personal. Das ist halt ganz anderer Schnack. Ich mache das hier ja alles alleine. Alles, was ich mache, mache ich alleine. Und ich breche Ende dieser Woche zusammen. Also am Freitag um 16 Uhr habe ich noch einen Termin mit einer Aufzeichnung. Und danach habe ich, glaube ich, 2 Wochen wirklich mal gar nichts zu tun und werde wahrscheinlich mit Schüttelfrost im Bett liegen, weil mein Körper sagt, so, du ruhst dich jetzt mal aus, du Aff. Oder sowas. Also ich habe ja auch schon mal Merchandise für Vrindt versucht. Ich hatte ja auch die tolle, hab da sogar mal was auch produzieren lassen. Müsste irgendwo noch rumfliegen, so 10 Stück oder so. Diese berühmten Hipster-Jute-Beutel, ne? Mit dem Vrindt-Logo drauf.
Ja.
Weil das sind dann nämlich Vrindt-Beutel. Fand ich total lustig. Habe ich dann aber irgendwie nicht weiter verfolgt. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, du bräuchtest irgendwie einen Assistenten.
Ja, aber den müsste ich halt auch bezahlen und ich sehe überhaupt nicht ein, mich selber die Taschen alleine voll zu stopfen. Ne? Mit diesen unermesslichen Summen, die mir...
Ich habe ja meine 2 Wochen Urlaub erst ab Ende nächster Woche. Aber immerhin, ist auch nur noch 1 Woche.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt alles klappt mit dem Urlaub. Also gerade, ich muss ja eine Flugreise unternehmen.
Ah.
Genau, und das, der Zustand der Flughäfen, insbesondere an dem Flughafen, von dem aus ich zurückfliegen werde, die sind derart katastrophal, dass ich Angst habe, den Rückflug zu verpassen, den ich aber nicht verpassen darf, weil ich am nächsten Tag einen Termin habe, den ich nicht verschieben kann. Was im Zweifelsfall dazu führt, dass ich die 14 Tage Urlaub, also am Urlaubsziel, durchgehend gestresst bin aus Angst, dass ich den Flug verpasse. Und dann eventuell sogar sage, das entscheide ich sehr spontan. Na, ich entscheide einfach sehr spontan zu sagen, so, nee, ich mach das nicht.
Echt?
Ja, da muss ich dann durch. Nee, ich habe ja immer noch den Bus vor der Tür stehen, weißt du, dann setze ich mich da rein, dann komme ich dich besuchen ein paar Tage, dann fahre ich irgendwo hin ein paar Tage noch ans Meer oder so. Ja. Weißt du, irgendwie sowas. Es ist mir egal, ob du arbeiten musst oder nicht, gehe ich dir halt auf den Sack den ganzen Zeit.
Ja, ich musste jetzt auch fliegen nach Paris, um an die Loire zu kommen, beruflich. Mhm. Also privat mache ich das ja nicht mehr, aber dann habe ich ja Zeit, aber beruflich nicht. Und das ging ja erstaunlich gut. Also ehrlich gesagt, also in Paris, der Rückflug, ich war extra früh da und dann komme ich irgendwie da in die Sicherheitsabfertigung und vor mir war überhaupt keiner in der Schlange.
Ach wow,
also ich meine, cool. Es war keiner, ja. Also ich bin einfach direkt da durch, sit und war 3 Minuten später war ich irgendwie einfach durch diese Sicherheitsschleuse durch und ich dachte, was ist denn hier los?
Also wie in Tegel früher, als alles noch normal war, ja.
Ja, so.
Ach, naja. Ja. So, neuen Termin haben wir nicht.
Nee, haben wir
noch
nicht.
Neues Thema haben wir nicht.
Machen wir dann kurzfristig. Nee, haben wir auch noch nicht.
Ja, also den Termin für die nächste Sendung, also vor...
Halt auch urlaubsreif.
Genau, so. Also wann machen wir denn? September? Machen wir eine lange Pause oder was machen wir?
Also September machen wir ja irgendwie Roussillon erstmal und dann, ja, muss ich mal gucken, ob drumherum... Wann bist denn du wieder da?
Also ich bin zwar ansprechbar, aber ich möchte gerne bis Ende Juli nicht ansprechbar sein. Ich würde gerne bis Ende Juli so wenig wie möglich arbeiten müssen. Ja, genau. Das heißt, vor August sowieso nicht.
Nö, aber da machen wir es.
Dann sind doch auch noch ein bisschen Sommerferien.
Oder so.
Warte mal, ich guck mal gerade die. Ich würde sagen, nicht vor Ende der Berliner Sommerferien. Und das ist...
Haben wir einen.
Die Sommerferien enden bei uns am 19.8.
Oh, bei uns auch. Also ja. Bei Greta zumindest.
Ja. Alles klar. Gut, dann hören wir uns wieder am Ende der Sommerferien. Nach den Ferien hören wir uns wieder. Es ist wie früher.
31. oder so?
Irgendwie sowas. Wollen wir Coram Publico Sendungstermine verhandeln? Okay, Achtung.
31.
Wo sind wir denn? August, Sommerferien. 31.8. Sekunde mal. 31.8. Guter Termin.
Ding dong.
Guter Termin. Nee, tatsächlich. Flaschen. 19.30 Uhr wieder, ja, ne? Ja, seit die mich gefeuert haben, muss ich ja nicht immer so spät noch arbeiten. Ja, sehr gut. So. Nächste Sendung, 31.08.2022. Um 19.30 Uhr und falls irgendwer irgendwie Lust hat, vorher schon ein bisschen Bier zu trinken und eine Wurst zu grillen, am 25.07. irgendwann am Nachmittag, da gibt es mal wieder, nachdem wir jetzt 2 Jahre ausgesetzt haben, ein kleines Hörertreffen im Odonien in Köln. Außer wenn es regnet, also wenn ihr rausguckt und es regnet, kein Odonien. Oder wenn ich krank sein sollte, was dieser Tage ja immer mal passieren kann, dann würde ich das irgendwie über alle mir verfügbaren Kanäle ankündigen bzw. abkündigen. Ja, 25.07. Odonien, 31. Nee, was haben wir gesagt? 30.08. Jetzt habe ich schon wieder den Kalender zu.
31.08.
25.07. Odonien, 31.08. Die nächsten Weinflaschen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Vielen Dank.
Ja, ich frag mal den Chat, was sie denn beim nächsten Mal gerne trinken würden. Das haben wir eigentlich auch noch nicht gemacht.
Ja, können wir aber mit dem Chat chatten, wenn wir die Sendung beendet haben, weil das Konservenpublikum macht da ja eh nicht mit, weil der Chat ist ja schon weg, wenn das Konserv... Obwohl der immer da ist.
Die können uns ja eine Mail schreiben.
Guck ich ja immer
oder
mal...
Oder einen Kommentar, genau.
Genau, Kommentare hinter. Ich gucke zwischendurch ja tatsächlich immer mal in den Chat, weil ich eigentlich ein großer Freund vom Internet Relay Chat bin. Also ich mag das da eigentlich sehr gerne oder mochte das immer sehr gerne. Und idle dann da so halbe Tage rum, aber keiner meldet sich. Ist irgendwie ein bisschen schade. Naja. Schluss jetzt. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.